das Thema heute Morgen und darum lese ich gleich aus dem Buch Hiob Kapitel 1, Vers 1 bis 12. Die Lesung lautet: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Derselbe war schlecht und recht gottesfürchtig und mied das Böse. Und er hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Und er hatte viel Vieh, bei 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, 500 Eselinnen. Er hatte viel Gesinde. Er war herrlicher denn alle, die gegen Morgen wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Mahl, ein jeglicher in seinem Haus auf einen Tag, und sandten hin und luden ihre 3 Schwestern, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn sie ausgefeiert hatten, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl, denn Hiob dachte, meine Söhne möchten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihren Herzen. Und so tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber auf einen Tag, da die Kinder Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam der Satan auch unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe das Land umher durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht im Lande, schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob umsonst Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher verwahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Gut hat sich ausgebreitet im Lande. Aber recke deine Hand aus und taste an alles, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan aus von dem Herrn. Der Blitz aus heiterem Himmel. Ich lese uns weiter aus Hiob 1, 13 bis 22. Des Tages aber, da seine Söhne und Töchter saßen und aßen und Wein tranken in ihres Bruders Haus, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Sabe herein und nahmen sie und schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes und ich bin allein entronnen, dass ich's dir ansage. Da der noch redete, kam ein anderer und sprach, das Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie und ich bin allein entronnen, dass ich dir's ansagte. Da der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldeer machten drei Rotten und überfielen die Kamele und nahmen sie und schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes, und ich bin allein entronnen, dass ich's dir ansagte. Da der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, und da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß auf die vier Ecken des Hauses und warf es um auf die jungen Leute, so dass sie starben. Und ich bin allein entronnen, dass ich sie ansage. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat auch nichts Törichtes wider Gott. Diese Geschichte beginnt so märchenhaft, dass man es gar nicht glauben kann. Wie aus 1001 Nacht sehen wir das große Schild Hiobs Ranch. Ungemein wohlhabend. Die Zahlen, die hier genannt werden, sind Symbolzahlen, die Reichtum und Fülle ohne Ende andeuten. Reich gesegnet. Mit Kindern, mit Vieh, mit Landbesitz, mit Knechten und Mägden. Und es heißt, er war reicher als alle anderen, die im Osten wohnten. Das ist Lebensfreude pur. Da könnte man vor Neid erblassen. Und sagt, Mensch, was für ein gesegnetes Leben ist hier, ein blühendes Leben, Stall voller Kinder, sage ich jetzt so mal, alle gesund und munter, alle freuen sich, alle halten zusammen, Mensch, wo gibt's das überhaupt noch? Die Brüder mit den Schwestern zusammen waren am Feiern, da war kein Streit und nix. Bemerkenswert, wenn jemand viel hat, wenn es ihm gut geht, dann sagen wir reich gesegnet. Und dahinter verbirgt sich das Denken oder auch die Erfahrung, wer Gutes tut, sich angemessen verhält, dem geht es doch gut. Also wer sich in der Firma engagiert, wer fleißig ist, sich nicht zu Schulden kommen lässt, der gut mit Menschen kann, der wird irgendwann auf der Karriereleiter nach oben klettern, Erfolg haben, dem wird es finanziell gut gehen. Und wer Schlechtes tut, wer sich unangemessen verhält, dem geht's auch schlecht, fertig, aus. Wenn ich abends mir einen hebe, sag ich mal, und setz mich dann ins Auto und wundere mich dann, wenn ich vorm Laternenmast ende, dann habe ich selber Schuld. Diese Sicht auf das Leben ist zutiefst in uns verwurzelt. Das, was ich tue, so geht es mir. Nur was ist, wenn diese Sicht der Dinge nicht stimmen? Ob wir Erfahrungen machen, die dem zu widersprechen scheinen? Also das Viele, das er hat, dass es ihm gut geht, kommt von Gott. Und in der Tat, Hiob war nicht nur reich, er war auch gläubig. Da kommt ja alles zusammen. Der Mann hatte alles, was sich so manch einer wünscht. Intakte Familie, Auskommen bis zum geht nicht mehr, gläubig dazu, gebetet, eingetreten für die Kinder, wenn da was schief lief. Er hatte Ewigkeitsperspektive. Der Sonny Boy, Hiob, geht durchs Leben mit großer Freude. Ist er nicht deshalb reich, weil er gläubig ist? Hiob lebt jedenfalls ernsthaft, intensiv mit Gott, Fürbitten für seine Kinder, Opfern stellvertretend, Brandopfer. Er hat sich gesagt, wenn die Kinder, die sind ja noch nicht so weit, vielleicht gesündigt haben, bin ich als Oberhaupt dafür verantwortlich, doch da Brandopfer zu tun und für meine Kinder zu bitten, dass der Herr möchte vergeben, wenn da irgendwie so ein Schaden entstanden ist. Und jetzt wechselt die Erzählung den Schauplatz und gewährt uns einen Einblick hinter die Kulissen. Der Thronrat Gottes tagt. Das müssen wir einmal bedenken. Hier tagt ein Thronrat. Es ist für unsere Ohren ein völlig fremdes Bild. Gott allein ist Gott, er allein und kein anderer ist der Herrscher des Himmels und der Erde. Er ist der Schöpfer dieser Welt und alle anderen Engel, Mächte und Gewalten sind ihm untergeordnet. Es gibt nur einen Gott, aber dieser eine lebendige Gott hält auch Rat mit diesen Mächten und Gewalten, mit den Gottessöhnen, mit den Engeln und überlegt mit ihnen, was in dieser Welt vor sich geht. Wer will das begreifen? Ist das denn die Möglichkeit? Und einer unter diesen sogenannten Gottessöhnen ist der Satan. Und auch hier geht es keineswegs darum, dass da ein ebenbürtiger Gegner Gottes aufsteht, sondern der Satan ist wie die anderen auch nur ein Angestellter, der seine Aufgabe hat, die Gott ihm zuweisen wird. Er ist ein Angestellter, wenn man so will. Er ist Thronengel, klar, gar keine Frage. Er soll die Erde inspizieren und gucken, ob es Missstände gibt und diese Missstände dann in diesem Rat zum Ausdruck bringen. Also eine Art Mischung aus Inspektor und Staatsanwalt. Und Gott fragt, ist bei Hiob alles Rotscher? Ist alles gut? Allein schon die Frage, ist alles in Ordnung? Was macht mein Knecht? Und dann kommt die entscheidende Frage, die dem Buch Hiob und auch uns selber sozusagen zum Thema vorgegeben wird. Meinst du, dass Hiob dich umsonst fürchtet? Meinst du, dass Hiob umsonst glaubt? Er glaubt doch nur, er nimmt dich doch nur ernst, weil es ihm gut geht. Wenn du ihm alles wegnimmst, was er dann hat, dann wird er sich auch von dir verabschieden. Hiob glaubt, weil er etwas bekommt. Er glaubt nicht umsonst. Das ist es, was hier geschrieben steht. Der Feind sagt, der glaubt ja nur an dich, weil du ihn so reich gesegnet hast. So steht der Feind auch heute vor Gott und vor Jesus und verklagt die Brüder und Schwestern und sagt, die glauben ja nur, wenn es ihnen gut geht, aber warte, wenn es ihnen schlecht geht, wie wird dann ihr Glaube aussehen? Der glaubt doch nur, weil er alles umsonst gekriegt hat. Macht der Glaube Sinn, wenn man dafür nichts bekommt? Nur wenn ich für mein Christsein doch etwas bekomme, dann macht das doch Sinn, oder nicht? Wofür bin ich denn Christ? Die Frage, die hier gestellt wird, ist ganz wichtig, weil wir sie auch für uns persönlich nehmen wollen, was wesentlich ist. Sie fragt nämlich nach dem gläubigen Menschen und sie fragt nach Gott selbst. Wenn der Mensch nur an Gott glaubt mit dem Zielgedanken, ich bekomme was dafür, dann wird aus diesem Gott ein Götze. wenn mein Glaube nur so aussieht, dass ich bete, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Kind bin und ich bitte dich, das und das brauche ich, mach dies und jenes für mich. Wenn das mein Zielgedanke ist, ich bekomme was dafür, wenn ich glaube, dann wird dieser zum Götzen, der Gott zum Götzen. Denn dann benutzen wir Menschen Gott, um etwas für uns rauszuschlagen. Dann wird Gott Mittel zum Zweck. Und darum ist diese Frage wichtig, auch für uns. Warum glauben wir? Ist er ein Wunscherfüllungsautomat, der für mein Glück zuständig ist? Und gibt der Glaube an Gott, wenn alles daneben geht, ich nichts mehr habe? Zum Beispiel, wenn wir krank werden oder leiden, jahrelang leiden, jahrzehntelang vielleicht. Und 38 Jahre lang war ein Mann krank im Neuen Testament, als er Jesus begegnete. 38 Jahre liegt der Mann krank. Wieder andere Menschen geraten in Krisen, von denen sie niemals gedacht hätten, dass solche tiefen Täler überhaupt passierbar sind. Sie haben gar nicht sich vorstellen können, dass es solche Löcher überhaupt gibt. Wie viele Gotteskinder brauchen seelsorgerlichen Rat, weil sie im Loch sind? Die fallen wie so in einem Trichter, erst schwingen sie oben so rum und jeder, der irgendwelche Nöte bekommt, rauscht durch den Trichter, aber er kommt runter, aber alleine nicht wieder nach oben. Ist nicht möglich, aus einem Trichter von unten nach oben zu kommen. Aus einem Loch heraus brauchen wir die Hilfe von oben. Und dann geschieht das, was, wie man sagt, das Provokative in dieser Erzählung. Gott lässt es zu, dass Hiob alles verliert. Ja. Also ich habe das Buch im Leben schon mindestens 20, 30 Mal durchgelesen, den ganzen Hiob, mindestens. Ja, und immer wieder habe ich mir die Frage gestellt, Harald, was sagst du dazu? Und ich habe keine Antwort gefunden, weil ich da nicht sagen kann. Ich kann das nicht. Gott lässt es zu, dass Hiob alles verliert. In dieser Versuchsanordnung kann Satan jetzt starten, dem Hiob alles zu nehmen, nur ihn selber, sein Leib und Leben soll er nicht antasten. Mensch, Vater, wie kannst du sowas denn nur machen? Wir können das erstmal gar nicht verstehen. Klar ist nur, dass wir im ganzen Buch Hiob deutlich lesen, Gott steht dahinter. Gott steht dahinter, nicht der Satan, Gott. Gott und Hiob, Hiob und Gott, das sind die beiden Hauptdarsteller in diesen 42 Kapiteln. Der Satan spielt keine Hauptrolle. Wir kommen also nicht weiter, wenn wir alles Leid, alle Not, alle Fragen dem Teufel in die Schuhe schieben. Nein, er ist nur der, der hier sozusagen das Stichwort liefert, ein Stichwort, das sticht, bis ins Herz sticht. Aber hinter diesem Leid, das Hiob hier erfahren muss, wird uns letztlich deutlich, Gott ist am Werk. Das, was wir erstmal gar nicht verstehen und nicht kapieren können, das müssen wir aushalten. Das ist ein ernstes Wort, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ich weiß. Das Leben von Hiob jedenfalls gerät abrupt. Man würde sagen, aus den Fugen. Eine Hiobsbotschaft, da kommt das Wort ja her, jagt die Nächste. Was mutet der Herr manchen Gotteskind zu? Da sehen wir das wie so ein Teppich. Und wenn man den umdreht, dann siehst du da nur Knoten. Da siehst du da Muster, die überhaupt nicht übereinstimmen. Dreh mal einen Teppich um, wenn der Hand geknüpft ist, was das wird, da siehst du nichts. So ist manchmal unser Leben. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Ein altes Heilslied. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Du siehst nichts. Du begreifst manchmal nichts. Du weißt nicht warum. Du kannst nicht einmal sagen, Herr, wie ist das möglich? Ich bin doch dein Kind. Und dann sieht man die ganzen Knoten und die ganzen verschiedenen Schnüre in all verschiedenen Farben. Dann dreh den Teppich um, wenn er fertig ist. Und dann hast du das beste Muster. So kann unser Leben sein. Da kam ein Bote und sprach so und so, bin entronnen, dass ich dir sage, als er noch rede, kam schon der Nächste so und so. Ich bin auch entronnen, dass ich dir sagte, als er noch rede, kam der Nächste und so und bin auch entronnen. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Viermal. Das ist gut. Viermal. Aus allen vier Himmelsrichtungen bricht zusammen das vollständige Unheil naht. Jeder Besitz weg, Kinder weg. Das ist das Schlimmste, was bleibt. Ja, Herr, kann man das denn so von dir so denken? Fragen wir uns, ist das denn möglich, dass du das bist, Vater im Himmel, der uns dieses so erschütternde Wort hier gibt, dass wir mal darüber reden müssen? Ist das wirklich wahr, dass du sowas machen kannst? Ist zum Glück eine Ausnahme. Aber manchmal gibt es bei uns ja auch diese Zeiten, wo wir die Anfechtung haben und wo wir schon meinen, ich halte das gar nicht aus, mir geht es so schlimm. Aber anderen geht es manchmal noch schlimmer. Und manchmal denke ich, ich bin ja der Schlimmste, der jetzt hier so viel durchmachen muss und wissen gar nicht, dass anderen vielleicht noch tiefer sind im Loch. Ja, mit einem Mal alles weg. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was ich machen würde. Also, ich habe mir das Bild nicht vorgestellt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Da darf man gar nicht dran denken, wenn du das so siehst hier. Ne? Darfst du gar nicht dran denken. Vater, wie ist das möglich? Tja, und jetzt? Der Hiob zerreißt seine Kleider, schneidet seine Haare ab. Das war damals das übliche Ritual der Trauer. Und er wirft sich nieder als Zeichen der inneren Unterwerfung. Hab ich gehustet? Alles klar. Das ist so prägnant, dass ich hier auch wieder nur den Vater im Himmel sehe, was der da ausrichtet, ja, zunächst mal in dieser Situation. Die Aussage ist, kann man nicht nachmachen, ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat es gegeben, der hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir kommen mit nichts auf die Erde, gehen mit nichts nach Hause, also in die Ewigkeit. Wir kommen mit leeren Händen und gehen mit leeren Händen. Und dann dieser Satz, den viele kennen. Wir haben ja nichts, wir sind ja nackt auf die Erde gekommen. Und wir haben hier gelebt, klar. Wir haben was angeschafft, wunderbar, haben mitgelebt, haben alles benutzt und dann gehen wir nach Hause. Aber wir gehen nackt nach Hause. Du kannst nichts mitnehmen, wie damals in die Pyramiden da vollgesammelt wurden. Ich war mit Gaben, wo man sagt, im Jenseits, da wirst du das und das nur brauchen. Nicht? Die Pharaonen oder andere auch, die dieses Ritual hatten in anderen Kulturen. Die haben dann da Geschenke reingepackt und Essen reingepackt. Mensch, das Kind hat verwelkt doch alles da unten. Aber so ist der Mensch. Und hier ist der Hiob, der sagt, Mensch, ich bin mit leeren Händen gekommen und gehe mit leeren. Also da muss man erstmal hinkommen. So ein Glaube, das macht mich schon persönlich wieder neidisch. Auf solch einen Glauben. Alles futsch. Wissen Sie, es gibt da Unterschiede, Menschen, die glauben und die nicht glauben. Mao sagt im Interview mit dem englischen Zeitungsreporter Snow im Jahre 1971, bald werde ich vor Gott erscheinen müssen. Können Sie alles nachlesen? Steht auch im Netz. Der Lenin hat am Ende seines Lebens Gott und die Welt Tische und Stühle um Vergebung seiner Schuld gebeten. Das war Lenin. Tische und Stühle um Vergebung gebeten. Jaroslawski, Präsident der internationalen Gottlosenbewegung, die gibt es. Es gibt eine internationale Gottlosenbewegung, bei Stalin zumindest, hat auf seinem Sterbebett geschrien, verbrennt all meine Bücher, seht den Heiligen, er wartet schon lange auf mich, er ist hier, verbrennt mir meine Bücher. David Hume, britischer Philosoph, Atheist, der die Wahrheitserkenntnis ablehnte, schrie bei seinem Tod in schrecklicher Verzweiflung, ich bin in den Flammen. Voltaire, einer der größten Spötter und Vorbereiter der französischen Revolution, der vor seinem Tod die ganze Nacht nach einem Priester geschrien hat und seine Krankenschwester es miterlebte, die danach niederschrieb, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Von Ribbentrop, der nationalsozialistische Außenminister, sagte vor der Hinrichtung 1946, ich hoffe, dass durch das Erlöserblut Christi auch mir noch Vergebung und Barmherzigkeit zuteil wird. Ein Namensvetter von mir, Frank, war ja auch damals bei Hitler eine Größe in seinem Stab. Haben Ähnliches gesagt. Und das waren die letzten Stunden vor ihrem Tod. Sie hatten keine Hoffnung. Und da kommt der Hiob. Und der Hiob zeigt uns, was es heißt, in der ganzen Situation nur klarzukommen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Sicher, der Hiob danach, können wir lesen. Der Aschenhaufen war ja auch noch da. Der saß ja dann mal auf dem Aschenhaufen noch, ne? Der Satan kommt ja ein zweites Mal, da reden wir heute jetzt nicht so viel drüber, aber der kam ein zweites Mal und sagt, jetzt greifen wir seine Gesundheit an. Der lobt dich ja immer noch. Der Feind hat gesehen, der Hiob lobt immer noch, der betet noch. Und er hat ja noch eine Frau und die Frau, die war ja schon ganz daneben. Die Frau hat das ja gar nicht verkraftet, seine eigene Frau. Die kommt ins Spiel, als er auf dem Aschenhaufen sitzt. Und dann schabt er sich mit einer Glasscherbe. So schlimm muss das sein. Das ist schlimmer als Neurodermitis. Also schlimmer als Juckreiz höchsten Grades von mir aus. Wissen Sie, was das heißt, wenn man sich mit einer Glasscherbe kratzen muss? Da ist ja nicht nur alles blutig, da kriegst du überhaupt gar keine Ruhe. Und das, was da so symbolhaft, der Aschenhaufen steht als Symbol für meine Begriffe, für alles, was er verloren hat, ist alles verbrannt von einem Tag zum anderen weg. Und auf diesem Aschenhaufen des Lebens sitzt nun der Hiob. Und statt von seiner lieben Frau die Unterstützung zu bekommen, wir beten noch zusammen, sagt sie dieses bekannte Wort, sage Gott ab und stirb. Du redest wie die närrischen Frauen reden, sagt der Hiob. Und in dem allen sündigte er nicht. Ja, nachher hat er sicherlich, und damit komme ich zum Schluss, sein Leben verflucht. Er hat gesagt, warum bin ich überhaupt geboren? Das war ja ein Kampf, der kommt ja noch danach. der hat ja so gekämpft noch und hat mit den Freunden, die ihm da zur Seite standen, seine Freunde, die haben gesagt, Mensch, Hiob, du musst Mist gemacht haben, du hast irgendwie versagt, du hast gesündigt, sonst wärst du gar nicht in dieses Loch gekommen. Da hätte Gott doch nicht einfach so dich strafen können. Das geht doch nicht. Alle Freunde haben da vollkommen versagt. Ja, und der Hiob, er war nachher verzweifelt und dann begegnet ihm ja Gott. Und wir wissen das Ende. Er wurde reich gesegnet, er hatte mehr Vieh gekriegt und noch 10 Kinder dazu. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? So ist der Herr. Und er hat noch gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben, denn nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich ihn sehen. Denselben werde ich mehr sehen und kein anderer. Das Hiob. Als der Jochen mit 29 Jahren einen schweren Motorradunfall hatte und auf der Stelle tot war, das hat die Familie so getroffen. Und doch haben sie auf die Todesanzeige folgenden Satz geschrieben. Herr, wir verstehen dich nicht, aber wir vertrauen dir. Auch das gibt es heute. Herr, wir verstehen dich nicht, aber wir vertrauen dir. Und das hat auch Hiob gesagt. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das wollen wir erstmal festhalten und als kleinen Horizontstreifen mitnehmen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und er weiß, es geht alles an ihm vorbei, ehe es uns begegnet. Ihr Lieben, wir stehen heute wirklich in einer sehr ernsten Zeit. Einer sehr ernsten Zeit. Und diese Zeit, in der wir heute leben, ist nicht nur antichristlich geprägt, sondern sie wird dunkler. Und wer den Glauben an Jesus Christus heute nicht festgemacht hat und seine Berufung in ihm, könnte in der Gefahr stehen, weggerissen zu werden. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das hat der eine oder andere von uns bestimmt auch schon erlebt und gebetet. Und ich weiß auch, wovon ich rede. Und der Herr hat geholfen. Er macht es auf seine Weise. Und darum darf ich dir das heute mitgeben, für unser Leben, für unser aller Leben. Wer beten kann, auch wenn er vieles nicht versteht, auch Gottes Wege nicht, manchmal in unserem ganzen Leben manches nicht versteht und einordnet, der Herr weiß, was er tut. Denn er hat uns geschaffen, ins Leben gerufen und er legt nur das auf, was wir tragen können. Keiner von uns wird ein Hiob. Auf gar keinen Fall, das geht nicht. Keiner von uns wird hier zum Hiob gemacht. Das sind einzelne Personen, die uns in ihrem Glaubensleben deutlich machen, was möglich ist, auch wenn wir sagen, hier hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Der segne uns und helfe uns dazu, unseren Weg und unsere Straße im Glauben und im Vertrauen auf ihn fröhlich zu ziehen. Und egal was kommt, wir fallen nie tiefer als in seine Hände. Amen.